Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche.
Die Vorosterwoche steht im Zeichen der Entspannung. Tarifverhandlungen beim Lufthansa-Bodenpersonal sind zum Abschluss gekommen und auch die Lokführergewerkschaft GDL und die DB haben sich geeinigt. Das ist für Logistiker ein gutes Zeichen. Wir reden heute über die Jahresergebnisse von DAXA und warum CEO Burkhard Ehling zufrieden damit ist, über den großen Durchbruch bei HVO 100 und die neue Idee mit der Bundesverkehrsminister Volker Wissing, die Infrastrukturinvestitionen auf stabile Füße stellen will. Darüber hinaus werfen wir einen Blick auf den Osnabrücker Dienstleister Hellmann und wie der sich in der Kontraktlogistik aufstellt. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
Und ich bin Sven Benühr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, bevor wir richtig einsteigen, gibt es da ein Thema. Du hast die Bilder natürlich auch gesehen. Das war ziemlich schrecklich. Der vollbeladene Containerriese Dali hat nach einem Ausfall der Systeme, und zwar aller Systeme, mit 8 Knoten die große Hafenbrücke in Baltimore, das ist die Francis Scott Key Bridge, gerammt. Und diese Brücke ist dann auch in Sekundenschnelle komplett eingestürzt. Das war ziemlich erschreckend, fand ich. Und dabei ist leider ein Bauarbeitertrupp tragischerweise ums Leben gekommen, aber im letzten Augenblick konnte noch weit Schlimmeres verhindert werden, denn die Besatzung der Dali konnte einen Notruf absetzen, woraufhin ja die Brücke kurz vor der Kollision für den Verkehr gesperrt werden konnte.
Ja, doch jetzt liegt sie im Wasser und blockiert die Einfahrt in den Hafen und das hat einige logistische Auswirkungen. Baltimore ist zwar nicht der wichtigste Hafen an der US-Ostküste, hat aber große Bedeutung für den Im- und Export von Pkw und Transportern. Rund 850.000 Stück werden dort jährlich umgeschlagen und noch ist überhaupt nicht abschätzbar, wie lange die Verkehre nun ruhen müssen.
Deutlich weniger lang als bei der Suezkanalkrise. Die hat ja nun richtig die Lieferketten durcheinander gebracht. Aber weißt du, Ereignisse wie diese zeigen ziemlich eindeutig, wie fragil diese Logistikketten überhaupt sind. Und auch, und davon bin ich wirklich überzeugt, wie flexibel die Branche auf solche Herausforderungen reagiert. Und damit sind wir wieder bei der Logistik gelandet und einem spannenden Thema, mit dem du dich ja beschäftigt hast, nämlich den Kontraktlogistikplänen von Hellmann Worldwide Logistics. Also unter uns, das Unternehmen würde mir nicht als erstes einfallen, wenn es um das Thema Kontraktlogistik geht. Ich würde die mehr so in Richtung Straßentransport, Komplettladungsverkehre oder auch See- und Luftfracht verorten. Aber wie gesagt, du warst ja dort vor Ort und du hast dich lange mit dem Volker Sauerborn, das ist der Chief Operating Officer für die Kontraktlogistik-Sparte, und dem Vorstand Jens Wollesen unterhalten. Was haben die denn so vor?
Ja, zuerst mal, du hast natürlich recht, Kontraktlogistik fällt einem nicht so eher zuerst ein, wenn man Hellmann hört. Es ist die kleinste Sparte bei dem Dienstleister, aber nichtsdestotrotz durchläuft die eben gerade eine spannende Phase. In den letzten 3 Jahren hat der Konzern nämlich weltweit in diesem Bereich 20 neue Standorte eröffnet. Das heißt, mittlerweile gibt es insgesamt 90 Niederlassungen in 25 Ländern. Gut, kann man sagen, ja, gibt größere Netze. Aber wenn man jetzt mal sich diesen Entwicklungssprung anschaut und wie das so kontinuierlich vorangetrieben wird, dann finde ich das schon ganz ordentlich.
Ja, wir haben das ja tatsächlich auch in der DVZ immer verfolgt. Ausgebaut wurde das Netz in Europa, in Mexiko, den USA, dem Mittleren Osten sowie in Australien und Neuseeland. Es tut sich also wirklich was. Und die Standorte, die werden nicht spekulativ gebaut, sondern da steht immer Geschäft dahinter. Kann man das eigentlich beziffern?
Tja, das wäre natürlich interessant zu wissen, ja, welchen Anteil die Kontraktlogistik am Gesamtgeschäft hat. Nun gibt es Zahlen, nur die sind von 2021 und das Jahr war ja durch die Corona-Pandemie etwas verzerrt. Aktuell hüllt sich Hellmann in Schweigen und ich finde das eigentlich unverständlich, denn andere große Akteure legen ihre Zahlen regelmäßig detailliert offen, wie zum Beispiel DAXA, ja, die jetzt ihre Jahresbilanz veröffentlichen. veröffentlicht haben. Aber darüber sprechen wir ja später noch.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ne? Doch zurück zu Hellmann. Also wenn Wollesen und Sauerborn schon nicht zu den Zahlen erzählt haben, dann würde mich da wenigstens mal interessieren, haben sie irgendwas zur Strategie gesagt?
Ja, und das finde ich halt auch spannend. Hellmann versucht nicht, sich auf allen Märkten mit einem breiten Angebot zu etablieren. Es geht denen vielmehr darum, regionale Schwerpunkte aufzubauen. Das kann man sich dann so vorstellen. In Nord- und Mittelamerika liegt beispielsweise der Fokus der Geschäftsaktivität ziemlich stark auf Fashion- und Lifestyle-Produkten und sogenannten Renewables. Und in Deutschland hingegen geht es um die Bereiche Industrie und Automotive, ja, während sich dann wiederum das Unternehmen im Mittleren Osten auch auf Automotive Logistik und den Bereich Healthcare konzentriert. Und Dienstleistungen im letzteren Segment sind dann wiederum im asiatisch-pazifischen Raum gefragt, genauso wie die Konsumgüterlogistik. Und so guckt eben das Unternehmen, wo geht man in welchen Bereich nun stärker hinein?
Ja, und das ist natürlich auch ein ziemlich vielfältiges Portfolio. Und letztlich muss man aber auch sagen, auch Hellmann kocht mit Wasser. Und erst einmal muss ja auch noch der eine oder andere Fleck auf der Landkarte besetzt werden. Wo soll es denn da hingehen?
Ja, ganz klar Asien. So laut Sauerborn werden da gerade die Perspektiven in Vietnam, Indonesien und auf den Philippinen geprüft. So, und wie er sagt, schaut man sich zwar an, was sich da auf dem Übernahmemarkt so tut, aber es geht jetzt nicht darum, auf Teufel komm raus durch Zukäufe zu wachsen, sondern man will das tatsächlich organisch hinbekommen. Aber nun lass uns hier mal Hellmann verlassen und den Schwenk zu DAXA machen. Haben wir ja schon kurz angekündigt. Erstmal eine kurze Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
So, da sind wir wieder und jetzt reden wir über die jüngsten Geschäftsergebnisse von DAXA und darüber, warum CEO Burkhard Ehling trotz des spürbaren Umsatzeinbruchs im vergangenen Jahr sehr zufrieden ist. Immerhin die Ursache für den Rückgang um rund eine halbe Milliarde, um eine Milliarde Euro auf 7,1 Milliarden liegt da auf der Hand. Es ist das Ende des Booms in der Luft- und Seefracht. Und dieses Ende hat auch bei dem Kempner Unternehmen die Kennzahlen auf ein Normalniveau zurückgestutzt, so kann man sagen.
Ja, kann man so sagen. Ne? Aber das ist eigentlich ja auch gar kein Grund, sich Sorgen zu machen, zumal es ja sonst auch ziemlich gut läuft. Und DAXA hat ja das vergangene Jahr genutzt, um das eigene Netz deutlich auszubauen, zum Beispiel durch Zukäufe und natürlich auch Joint Ventures. So wurden zum Beispiel übernommen die Müller Fresh Food Logistics in den Niederlanden, ACA International in Australien und Neuseeland sowie der schwedische Frische- und Tiefkühllogistiker Frigo Scandia. Und mit dem 80% Joint Venture DAXA und Verkam Italia wurde, so sagt es dann der Ehling auch, das europäische Stückgutnetzwerk weiter komplettiert.
Ehlings Zufriedenheit und Zuversicht gründet ja nicht nur darauf. Wie er sagt, steht DAXA auf einem soliden Fundament in den Geschäftsbereichen Stückgut, Kontraktlogistik und Lebensmittellogistik. Eine Herausforderung sieht er aber darin, die Luft- und Seefrachtaktivitäten mit den landbasierten Dienstleistungen besser zu verzahnen, um dann eben die Qualität auf ein durchgängig hohes Niveau zu bringen.
Naja, also das klingt natürlich jetzt noch nicht so richtig spezifisch, aber muss man mal schauen, was da so passiert. Aber das Ganze ist ja auch nicht das einzige Ziel, das sich Ehling gesetzt hat. Wie unser Kollege Tobias Löw schreibt, will DAXA in diesem Jahr rund eine halbe Milliarde Euro für die Digitalisierung, den Klimaschutz und, ganz wichtig, weitere Zukäufe ausgeben. Wen der Konzern dabei ins Visier nimmt, dazu wurde natürlich verständlicherweise überhaupt nichts erzählt.
Ja, ist ja meistens so, nicht? Aber gut, wir bleiben da natürlich dran, klar. Aber lass uns jetzt mal die Dienstleister verlassen und den Sprung zum kombinierten Verkehr machen. Den will die EU-Kommission ja neu definieren und hat dazu den Vorschlag einer neuen Richtlinie entworfen. Dabei soll der bisherige Ansatz, die Distanzen zugrunde zu legen, durch die Anlastung der externen Kosten ersetzt werden. Das klingt jetzt erstmal logisch, wenn man davon ausgeht, dass sich so die Umweltvorteile des KV besser herausstellen lassen. Dennoch stößt die Idee bei den KV-Operateuren auf wenig Zustimmung, denn dieser Weg scheint sehr kompliziert zu sein. Und auch zahlreiche Europaabgeordnete sehen diesen Entwurf kritisch und das über Parteigrenzen hinweg. Tja, da gibt's also einige Knackpunkte und wo die liegen, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause.
Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Ja, und da sind wir wieder. Und es geht um die geplante Neufassung der KV-Richtlinie. Dabei soll ja der kilometerbasierte Ansatz der KV-Definition auf die umweltwirksamen Daten der Transporte umgestellt werden. Und du hast es ja schon gesagt, Robert, das bereitet nicht nur den Unternehmen Kopfzerbrechen, sondern auch den EU-Parlamentariern. So hinterfragt zum Beispiel der Massimiliano Salini von der christdemokratischen EVP-Fraktion, der das ganze Prozedere als Berichterstatter koordiniert, also für das Europäische Parlament. Der hinterfragt bestimmte Grundannahmen der Richtlinie. Er sagt zum Beispiel, dass ihm überhaupt nicht klar ist, wie die Kommission darauf komme, dass künftig nur solche Transporte als KV eingestuft und gefördert werden dürfen, die im Vergleich zum Transport per Lkw mindestens 40% weniger externe Kosten etwa für Klima, Umwelt und Gesundheitsbelastung verursachen. Und überhaupt sind die Berechnungsmethoden für die externen Kosten laut Salini ebenfalls ziemlich fragwürdig. Und der Nachweis der Emissionssenkung pro Strecke, das dürfte seiner Ansicht nach ziemlich kompliziert werden, wenn die dafür vorgesehene EU-Plattform für elektronische Frachtpapiere, das sind ja die sogenannten EFTI, nicht rechtzeitig funktioniert.
Auch Thomas Rüttner von der SPD äußert Zweifel an der vorgeschlagenen Definition. Ihm fehlt zum Beispiel eine konkrete Aussage dazu, was passiert, sollte ein Unternehmen aufgrund von Streckensperrungen oder Staus die berechnete CO2-Einsparung bei einem Transport nicht erreichen können. Also schlägt er vor, doch wieder auf den distanzbasierten Ansatz zu setzen. Ja. Wobei also der in der bisherigen KV-Richtlinie festgeschriebene Grundsatz, dass der Lkw im Vorlauf das nächstgelegene geeignete Terminal ansteuern soll, hat ja viel Raum für Interpretationen gelassen. Schließlich ist es doch eher eine subjektive Einschätzung, welches Terminal denn nun geeignet ist oder eben nicht.
Ja, das war auch tatsächlich in der Vergangenheit immer ein ziemlicher Kritikpunkt. Aber dennoch würde Rüttner diesen streckenbasierten Ansatz vorziehen, allerdings mit der Vorgabe, dass mindestens die Hälfte der Distanz auf der Schiene zurückgelegt werden muss. Das heißt, also es gäbe gar nicht mehr diese subjektiven Interpretationen, sondern nur noch die harten Zahlen. Und die UIRR geht übrigens noch ein Stückchen weiter. Von Seiten des Verbandes heißt es nämlich, dass die Strecke, die im KV per Bahn oder Schiff zurückgelegt wird, darf man ja nicht vergessen, ab dem Jahr 2035 sogar bei 60% liegen soll.
Na, da gibt's tatsächlich noch einigen Diskussionsbedarf. Aber bis die geplante neue Richtlinie tatsächlich verabschiedet werden könnte, dürfte es erfahrungsgemäß noch ziemlich lange dauern. Ganz klar ist, dass das Europäische Parlament hierzu vor der Wahl im Juli keine Entscheidung treffen wird. Und selbst wenn sich die Mitgliedstaaten im Juni einigen sollten, kann man damit rechnen, dass das Thema erst in 2 bis 3 Jahren wirklich akut wird.
Tja, das ist nun mal leider so. Die bürokratischen Mühlen, die brauchen halt eine gewisse Zeit. Ändert sich wahrscheinlich auch nicht. Naja, aber schneller gegangen ist das ja bei einem anderen Thema, nämlich bei der Freigabe von HVO 100 für die Tankstellen in Deutschland. Hatte sich ja ein bisschen verzögert, aber jetzt ist es klar. Ab voraussichtlich dem 13. April diesen Jahres dürfen dann an den öffentlichen Tankstellen im Tankstellennetz Verbrenner-Lkw mit dem biogenen Kraftstoff aus Altspeiseölen und Abfällen betankt werden. Und unter uns, steigen die Fuhrunternehmen da im ganz großen Stil ein, dann könnten die CO2-Emissionen im Straßengüterverkehr signifikant sinken. Da ist nämlich die Rede von 75-90% CO2-Einsparungen.
Da könnte einiges zusammenkommen, aber wie wahrscheinlich ist es, dass die Fuhrparkbetreiber den Biosprit auch verwenden. Also wenn ich es richtig mir gemerkt habe, kostet der Liter HVO 100 an der Tankstelle so etwa 10 Cent mehr?
Ja, das ist gegenwärtig ist das halt so. Aber es gibt zwei Gründe, die dafür sprechen, dass die Fuhrunternehmen dann entsprechend umsteigen. Also zum einen wird ja der CO2-Preis für Diesel weiter steigen. Aber das trifft nicht auf HVO 100 zu, weil es ist ein Biokraftstoff und der ist ausgenommen davon. Naja, und dann ist es natürlich auch nicht mehr allzu weit, bis es zu einer Preisparität kommt oder sogar zu einem Kostenvorteil. Und zum anderen werden natürlich auch viele Verlader ganz explizit danach fragen, mit welchem Kraftstoff die Lkw fahren werden, denn die müssen ja künftig in ihren Nachhaltigkeitsberichten das Ganze auch dokumentieren. Und das ist ein ziemlich überzeugender Beweggrund. Wichtig für die Spediteure und Fuhrunternehmen ist es dann eigentlich nur noch, dass sie die Mehrkosten für die Leerkilometer, die sie dann mit HVO 100 fahren, in ihre Kalkulation mit einbeziehen.
Klingt also erstmal so, als wäre HVO 100 tatsächlich der Kraftstoff, auf den alle gewartet haben. Aber dennoch, ich fürchte, nicht alle werden in den Genuss der Ökolösung kommen. Derzeit liegen nämlich die weltweiten Produktionsmengen bei etwa 11 Millionen Tonnen pro Jahr. Und das ist jetzt nicht wirklich üppig. Und selbst wenn sich die Mengen in 1 bis 2 Jahren verdreifachen sollten, wird weiterhin eine große Lücke zwischen Nachfrage und Bedarf klaffen. HVO 100 bleibt also erstmal nur ein Baustein, wenn es um die Dekarbonisierung der Verkehre geht.
Ja, das ist leider richtig. Man kann es einfach nicht alles ersetzen, was da im Verbrennermotor so durchgeht, beziehungsweise weltweit dann in den Motoren dann durchgeht. Und selbst optimistische Schätzungen, die gehen ja davon aus, dass sich maximal ein Viertel des weltweiten Mineraldieselverbrauchs durch HVO 100 kompensieren lässt. Aber die Produktionsmengen müssen natürlich erstmal aufgebaut werden. Das dauert noch bis 2040. Naja, und für den Rest, das sind 3/4 dann noch, da muss dann auf andere Alternativen zurückgegriffen werden. Ne? Und das kann ja dann alles Mögliche sein. Es können E-Fuels sein, das können E-Lkw sein, das können Brennstoffzellen-Lkw sein. Ne? Muss man schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Apropos Alternativen, und ich hoffe, du verzeihst mir, wenn ich mal an diesem Punkt mal eine scharfe Kurve mache. Denn Alternativen werden ja nicht nur beim Sprit gesucht, die werden ja auch in einem ganz anderen Bereich gesucht. Und zwar, wenn es um die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland geht.
Oh, ja, wirklich eine scharfe Kurve. Aber ganz scharf. Ein wichtiges Thema, denn Autobahnen, Brücken, das Schienennetz oder natürlich auch Hafenanlagen und Schleusen sind zum Teil schon ja ganz schön marode.
Muss man sagen, ja.
Absolut, ne? Und um das wieder in Schuss zu bringen, müssen in den kommenden Jahren wirklich Milliardensummen investiert werden. Und man kann davon ausgehen, dass der Investitionsbedarf weiter steigen wird. Da müsste Verkehrsminister Volker Wissing sein jährliches Budget mächtig strecken.
Ja, das ist so. Und genau das sieht Wissing nicht als ideal an. Denn er würde jetzt liebend gern eine neue Lösung aufbauen. Und zwar sollen die Finanzmittel, die über mehrere Jahre für Schiene, Straßen und Wasserwege vorgesehen, die sollen in einem Infrastrukturfonds gebündelt werden. Und dazu will Wissing noch private Gelder mobilisieren, die derzeit etwa bei Versicherungen oder Pensionsfonds angelegt sind.
Aber das ist ja noch nicht alles. Es soll auch zu einer Renaissance der Public-Private Partnerships kommen. Das heißt, Privatunternehmen bauen öffentliche Infrastrukturen und refinanzieren sich über Mautgebühren oder Zahlungen des Bundes, die dann abhängig vom Verkehrsaufkommen geleistet werden.
Naja, also das klingt interessant und machbar, aber in der Vergangenheit hat das ja nicht immer so gut funktioniert. Ich denke da nur mal an dieses Desaster der Autobahnbetreibergesellschaft A1 Mobil, ist ein bisschen her. Die hat 2008 die Konzession für den Betrieb des 72 Kilometer langen Autobahnstücks zwischen Bremen und Hamburg erworben und auch die Strecke dreispurig ausgebaut. Ja, und dann kam sie, die Finanzkrise, und das wissen wir ja natürlich noch, der Lkw-Verkehr ging zurück und die Einnahmen fielen deutlich geringer aus als angenommen. Tja, und was passierte dann? Das Projekt rutschte in die Pleite.
Okay, das ist ein Negativbeispiel, aber das heißt jetzt nicht, dass künftige Private-Public-Partnership-Projekte genauso scheitern müssen. Letztlich geht es ja darum, dass die Verkehrswege rasch und effizient ertüchtigt werden und der Ausbau nicht an Haushaltsfragen scheitert.
Ja.
Ne, was da passieren kann, das haben wir ja im Dezember gesehen.
Ja, da gab es ja den großen Knall in der Haushaltsdebatte. Naja, also die Verkehrsbranche steht übrigens dem Plan ziemlich positiv gegenüber. So sagte, ich nehme den jetzt mal als Beispiel, Tobias Heinemann, der ist ja bei der Bahn Konzernbeauftragter für die gemeinwohlorientierte Infrastruktur. Zitat: Wir brauchen eine breite Initiative, um den Wertverfall der deutschen Verkehrsinfrastruktur zu stoppen. Von einem langfristig und überjährig angelegten Verkehrsinfrastrukturfonds profitieren unsere Folgegenerationen.
Tja, da gibt es jetzt nicht mehr viel hinzuzufügen, würde ich mal sagen. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann auch am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren und uns auch gerne Fragen, Anregungen oder Kommentare schicken. Am besten an redaktion@dvz.de. Mhm. Gut, so und jetzt wünschen wir Ihnen ein schönes, langes und vor allem sonniges Osterwochenende. Hören Sie dann gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen
und Sven Benühr.
Diese Folge wurde gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.